Hallöchen und willkommen bei der Folge 35 des Podcasts Radar Contact. Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid. Hallo ihr an den Empfangsgeräten.
Ja, hallo. Ich habe irgendwie gedacht, ich nehme heute mal das Intro anders auf, aber dann, das ist jetzt gar nicht so viel anders geworden als sonst. Mir ist aufgefallen, dass ich da jedes Mal irgendwie in derselben Intonation dieselben Worte benutze. Ich muss da mal einen neuen Drive reinbringen. Na egal, wie geht's dir, Tim?
Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir, Seid?
Super. Wir hier ist alles stabil. Wir sind durch den Kita-Winter gekommen, so gesund wie noch nie. Also, wenn er jetzt denn vorbei ist. Ich drücke mal die Daumen. Und auch mir geht's gut. Ich arbeite wieder, wie wir auch schon in der letzten Folge, die leider etwas verspätet erschienen ist. Sorry, wir waren wir mussten intern was klären, sagen wir es mal so. Und dann haben wir die Folge einfach nicht geschafft, rechtzeitig zu veröffentlichen. Deswegen kam sie zu spät, macht aber auch nichts. Genau, ich bin mitten im viel Arbeiten und bin schon fast wieder durch, weil ich auch dann, sobald ich meine Lizenz tatsächlich verlängert habe, das ist Mitte März soweit, das hat sich durch Zufall ergeben, habe ich ganz viele andere Projekte direkt da in der Nähe sind und dadurch arbeite ich dann direkt weniger operativ. Also Tim, wenn du die Möglichkeit noch nutzen willst, mit mir zu funken, du hast noch ein paar Tage Zeit.
Ja, ich gehe auch tatsächlich wieder fliegen nächste Woche. Also es ist jetzt Ende Februar, wo wir aufnehmen. Ich habe nächste Woche eine schöne Tour und auch im März einige kleinere Touren. Bin mal wieder in Sarajevo, was mich auch gleich zu einem Thema bringt, womit ich auch anfangen möchte.
Da kommen wir gleich hin zurück, aber bevor
Das ist aber die falsche Richtung, um mit dir zu funken.
Nee, leider, ja, aber die richtige Richtung, um mit mir zu funken, ist ja dieses ganze Zeug da, Ivalo und Kitala und wie hieß das, Rovaniemi, wo du letztes Mal warst.
Genau, ja.
Dieses ganze Zeug und tatsächlich jetzt, wo ich öfter arbeite, auch mal im Winter wieder mehr arbeite, wir haben wirklich viele Flieger, die mittlerweile dorthin fliegen. Das ist richtig krass. Also ich habe beispielsweise jeden Tag 3 Edelweißmaschinen aus Zürich. Einer nach Kitala, einer nach Rovaniemi, einer nach Ivalo und dann fliegen die später wieder zurück. Das hat tatsächlich zugenommen. Ich tippe mal, das hat einfach letztlich damit was zu tun, dass eh schon immer die Kapazitäten, sagen wir mal, gut benutzt sind und es gab halt nicht so viel Nachfrage, um in den hohen Norden zu fliegen und das hat jetzt so ein bisschen zugenommen in letzter Zeit. Aus verschiedensten Gründen. Ich fand es jedenfalls interessant, weil das sind ja auch deine Ziele gewesen, wo du immer mal wieder bei mir vorbeigekommen bist. Weil klassischerweise war eigentlich immer nur Helsinki, Tallinn oder Stockholm. Das waren die 3 Ziele, wo Maschinen aus Frankfurt vorbeigekommen sind. Und jetzt haben wir mittlerweile diese ganzen anderen Ziele, wo auch noch was los ist. Du wolltest aber noch was zu Sarajevo erzählen.
Genau, wir hatten uns ja unterhalten über das Thema Holding, also Warteschleifen und die Geschwindigkeiten, die wir da fliegen. Und ich wollte das einfach nochmal kurz zusammenfassen, weil ich ein bisschen den Eindruck hatte, dass wir da drumherum geredet haben und möglicherweise auch den einen oder anderen verwirrt haben. Ich war ein Stück weit verwirrt. Du hast mich da nämlich mit der Frage etwas erwischt und deswegen habe ich ein bisschen Hausaufgaben gemacht und wollte das nochmal.
Danke, also wahrscheinlich geht es einmal um Green Dot und Minimum Clean, das ist das eine. Aber was mich viel mehr interessiert, hast du auch Holding-Zeug mitgebracht.
Genau.
Dieses Holding und Fuel Consumption in den Höhen. Das finde ich gut. Das ist quasi eine Public Service Announcement für alle Lotsen, die da draußen zu hören, falls es welche gibt. Ich weiß nicht, ob man in seiner Freizeit Lotsen-Zeug hört. Das finde ich interessant. Erzähl.
Genau, ich mache es mal spannend und fange mal den Geschwindigkeiten an. Es lässt sich relativ kurz zusammenfassen. Also es gibt einen Geschwindigkeitsbereich, der beim Airbus, den ich fliege, um den Green Dot liegt. Diese Green Dot Speed, die ist tatsächlich, das hattest du auch beim letzten Mal richtig gesagt, eine Geschwindigkeit, die eigentlich mit dem Triebwerksausfall zu tun hat. Also es ist die Geschwindigkeit, mit der man bei Triebwerksausfall ideal steigen kann, weil das ist genau das Verhältnis aus Auftrieb und Widerstand, das beste Verhältnis aus Auftrieb und Widerstand. Aber um diese Geschwindigkeit gibt es noch mehrere Geschwindigkeiten, die dazu führen, dass man möglichst wenig Treibstoff verbraucht, entweder in Bezug auf die Zeit oder in Bezug auf die Strecke. Das sind nämlich zwei wesentliche Unterschiede. Und wenn wir jetzt eben möglichst weit fliegen wollen, also eine große Reichweite, ist die Geschwindigkeit tatsächlich ein bisschen höher. Wenn wir jetzt an einem bestimmten Ort bleiben wollen, in der Warteschleife zum Beispiel, also es nur um die Zeit geht, die wir lange oben bleiben wollen, dann ist die Geschwindigkeit ein bisschen niedriger. Aber in erster Näherung liegen die alle um Green Dot. Und was da auch noch liegt, deswegen bin ich da auch ein bisschen ins Schwimmen gekommen letztes Mal, ist eben die Minimum Clean Speed, die wir auch näherungsweise als Green Dot Speed fliegen. Also die Geschwindigkeiten bewegen sich alle in diesem Rahmen. Aerodynamisch gibt es da ein paar Feinheiten und Unterschiede, aber das geht dann schon sehr ins Luft- und Raumfahrttechnische. Und deswegen ist eigentlich Green Dot Speed für uns wirklich so der Bereich, wo wir am idealsten fliegen, wenn wir langsam fliegen wollen und möglichst wenig Sprit verbrauchen. Mini und Clean auch deswegen, also wir wollen noch keine Auftriebshilfen ausfahren, wie zum Beispiel die Vorflügel oder die Landeklappen, weil das würde wiederum Widerstand erzeugen.
Das bedeutet der Begriff Clean einfach, also genau, Clean genau, Configuration clean, heißt quasi, genau, dass das Flieger genau jetzt sauber, ich glaube, das kommt wahrscheinlich daher, dass die Luftströmung sauber über die Tragflächen fliegen kann und so, und diese ganzen Auftriebshilfen erzeugen halt Widerstände und erhöhen letztlich ja auch schon auch, egal, lassen wir den Teil
genau aus. Genau, sie erhöhen ja den Auftrieb, aber sie erzeugen auch Widerstand, weil einfach mehr in dem Luftstrom drin ist. Und der springende Punkt ist aber jetzt bei dieser Green Dot Speed oder bei dieser Minimum Clean Speed, dass das so eine stabile Geschwindigkeit ist. Sprich, wenn ich über dieser Geschwindigkeit bin und schneller werde durch zum Beispiel eine kleine Böe, dann wird das Flugzeug automatisch wieder langsamer und umgekehrt. Wenn ich aber unter dieser Geschwindigkeit bin, brauche ich sehr viel mehr Schub, um wieder auf diese Geschwindigkeit zurückzukommen. Also unter Fliegern nennen wir das Backside of the Power Curve. Also ein Bereich, wo das Flugzeug nicht mehr geschwindigkeitsstabil ist und wir deshalb da nicht fliegen wollen. Also deswegen haben wir diese Minimum Clean Speed, die mit diesem idealen Bereich ist, mit wenig Treibstoffverbrauch und gleichzeitig stabil, was die Aerodynamik und die Geschwindigkeit angeht.
Bezieht sich das jetzt nur auf Jet Engines oder bezieht sich das auf aerodynamische Phänomene beim Flieger allgemein? Weil das ist jetzt vielleicht ein bisschen außerhalb deines Kompetenzbereichs, aber bei Piston-Engine, also bei so ganz normalen kleinen Propellerflugzeugen, habe ich jetzt in der Flugsicherungsschule gelernt, wenn du da Gas gibst, dann hast du sofort Gas, dann reagiert der Flieger sofort. Das ist wie so ein Auto, was einfach ja sehr, 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 sehr reaktionsfreudig ist. Da hast du also auch schnell wieder Geschwindigkeit. Während ein Jet Engine hat ja seine 5, 6 Sekunden. Also wenn du bei einem Jet Vollgas gibst, dauert es 6 Sekunden, bis die Triebwerke die Leistung quasi abrufen und aufbauen können. Jetzt ist das quasi ein Effekt, der immer besteht in allen Geschwindigkeitsbereichen des Flugzeugs. Und dieses Backside of the Power Curve, ist das ein Phänomen, was ganz allgemein du in der Aerodynamik hast? Also, weißt du das? Ist das auch ein Piston-Engine-Phänomen?
Dadurch, dass es um die Flügel oder um die Stabilität des Flugzeugs an sich geht, ist das ein allgemeines Phänomen. Aber was du angesprochen hast, ist ein ganz spannender und wichtiger Punkt, dass du nämlich nicht unmittelbar bei einem Triebwerk mit wenig Leistung sofort wieder Schub hast. Also da brauchst du ein paar Sekunden, das ist auch eine Zulassungsfrage. Das ist bei einem Turboprop, nicht bei einem Turboprop, ja da vielleicht auch, aber bei einem Propellerflugzeug anders, weil sobald du die Propellerdrehzahl erhöhst, hast du automatisch mehr Luft über den Tragflächen und hast auch eine höhere Drehzahl. Jet braucht einfach eine Weile, bis die Triebwerke hochgefahren sind. Deswegen haben wir im Anflug auch keinen Leerlaufschub, sondern immer einen Mindestschub, um im Fall eines Durchstartens wieder schnell vollen Schub zu haben.
Okay, gut. Das heißt, also ich muss ehrlich sein, ich verstehe jetzt so richtig diese ganzen Bereiche der Engine-Dingens noch nicht, ist aber auch nicht so wichtig. Man kann aber schon pauschal grob sagen, Green Dot Speed ist die fuel-effizienteste Geschwindigkeit, wenn man auch noch Strecke dabei machen will.
Ja, die ist nochmal ein bisschen höher, die können wir dann nochmal aus extra Tabellen auch rauslesen. Aber wenn es jetzt darum geht, irgendwo an einem Flughafen zu warten, in der Warteschleife und möglichst wenig Treibstoff zu verbrauchen, ist Green Dot Speed eine ganz gute
Und jetzt Ernährung. Direkt noch eine Frage, kannst du deinem Autopilot sagen, du stellst ja die Höhe ein, indem er jetzt quasi Kreise dreht, wenn du da konkret Kreise drehst an einem Flughafen, bevor du landen kannst, sagst du dann Maintain Speed, Green Dot Speed oder liest du die Green Dot Speed ab und drehst die oben beim Flight Processing Computer da oben rein?
Nein, das ist
das. Das ist auch falsch, was ich gesagt habe, ja. Da unten Autopilot,
genau, ja. Ja. Das ist das Schöne am Airbus, der rechnet sich aus und zeigt dich auch an. Das ist ja auch so eine Begrifflichkeit von Airbus Green Dot Speed. Das ist so ein kleiner grüner Kringel, der auf dem Geschwindigkeitsband angezeigt wird. Und der wird automatisch errechnet. Der hängt ab vom Flugzeuggewicht hauptsächlich.
Und das, weil das bedeutet ganz konkret, du programmierst dein FMP, ist das richtig?
FMS,
genau. Dein FMS auf Holding in der Höhe mit der Green Dot Speed.
Genau, ne? Also wir geben das Gewicht ein und das Flugzeug ermittelt auch automatisch aufgrund von aerodynamischen Berechnungen das Flugzeuggewicht und aufgrund dessen berechnet er eben diese Green Dot Speed und noch ganz viele andere Geschwindigkeiten, aber eben diese Green Spot Dot Speed. Und die ist eben für uns relevant, wenn es darum geht, möglichst langsam zu fliegen. Aber noch keine Auftriebshilfen zu brauchen und trotzdem möglichst Sprit zu sparen. Okay.
Jetzt sind wir auch schon beim Thema Holdings.
Genau.
Jetzt geht's los, ja.
Erzähl. Da ist es tatsächlich so, dass wir beide im Prinzip recht hatten. Es gibt tatsächlich eine Optimum Holding Altitude und die ist aber nicht unbedingt ganz oben. Sprich, du hast, wenn du jetzt höher fliegst, erstmal einen abnehmenden Treibstoffverbrauch, aber ab einer bestimmten Höhe nimmt der auch wieder ein Stück weit zu. Und das ist wiederum abhängig vom Flugzeugtyp und vom Flugzeuggewicht. Das ist in Tabellen abgebildet, in den entsprechenden Handbüchern, aber hat auch da wieder einen aerodynamischen oder vor allem einen luftfahrttechnischen Hintergrund, dass die Triebwerke eben in dem niedrigen Geschwindigkeitsbereich in einer bestimmten Höhe optimal arbeiten, aber in höheren Höhen eben doch wieder mehr Treibstoff verbrauchen als jetzt in dieser Optimum Holding Altitude. Deswegen macht es durchaus Sinn, von Holding auch für längere Zeit wieder runter zu gehen, weil da einfach der Treibstoffverbrauch niedriger ist. Das ist dann nicht hier in der Höhe von 5.000 oder 10.000 Fuß, das ist dann eher in so einem mittleren Höhenbereich, irgendwo ganz grob um die 20.000 Fuß. Flight
Level 160, okay,
200. Ja, okay. Ja, irgendwo da zwischen 150, 200, genau, kann man aus Tabellen ablesen, genau. Es macht jetzt keinen Riesenunterschied, also wir reden jetzt nicht von Hunderten von Kilo, vor allem nicht, wenn man jetzt nur ein paar Minuten im Holding ist, aber so von der Tendenz lässt sich sagen, erstmal ist mit zunehmender Höhe der Fuel Flow, also der Treibstoffverbrauch, niedriger, aber er nimmt dann auch wieder ab einer bestimmten Höhe unter Umständen zu. Es kann durchaus sein, dass je nach Flugzeuggewicht die Optimum Holding Altitude auch relativ weit oben ist, aber so für Standardfälle ist sie durchaus in einem mittleren Bereich.
Okay. Und diese 2% pro 1000 Fuß, kannst du den Wert bestätigen? Das ist so der Wert, dass der Treibstoffverbrauch ungefähr um 2% runtergeht pro 1000 Fuß, die man weiter oben fliegt, wenn man normal en-route ist, jetzt abgesehen von Holdings. Passt das grob?
Das kann ich nicht sagen, das müsste ich nochmal nachgucken.
Okay, ja gut. Sorry, dass ich jetzt wieder eine Falle stelle hier.
Na, das sind keine Fallen, aber das sind Dinge, die man nicht unbedingt, die man vielleicht wissen kann, aber die man nicht unbedingt wissen muss und die man auch unter Umständen nachschlagen kann. So wie ich das jetzt auch mit dem Holding nochmal
gemacht habe. Da muss man ja fairerweise sagen, das ist ja auch jetzt beim Airbus so, ich glaube bei Boeing ist das ganz genauso, du errechnest ja jetzt nicht mit so einem Geodreieck und einem Rechenschieber und 15 verschiedenen Seiten, in welcher Höhe fliege ich jetzt am allerliebsten, sondern du hast ja eine Optimum Altitude, du hast einen Flight Management Processor, in dem du ganz viel eingibst und der spuckt dir halt viel aus. Ne? Ja, also die Optimum Altitude ist ja der Klassiker, dass der die sogar auf Der rundet die noch nicht mal. Der zeigt dir halt an Flight Level 383. Und wenn du jetzt morgen sagst, du würdest gerne 383 fliegen, dann eher unwahrscheinlich, ja.
Das ist halt das moderne Zeitalter. Auf der einen Seite war es früher besser, weil du halt noch viel bewusster Dinge gemacht hast. Du hast viel nachgeguckt und viel mehr überlegt und viel mehr auch die Zusammenhänge verstanden. Heute rechnet dir halt das Flugzeug alles aus, zeigt es dir an. Und natürlich verstehen wir auch noch viel, aber so ganz ins Detail, wie das früher ist, geht das heute halt nicht mehr unter Umständen. Und deswegen muss man dann vieles halt auch nochmal nachgucken oder einfach so machen, wie man es gelernt hat und eben auch so ein bisschen Good Airmanship, also einfach den gesunden Menschenverstand und die Erfahrung, die man auch hat, dabei anwenden.
Also wenn man das jetzt aber zusammenfassen will, das, was ich mir immer so gedacht habe, Holding in Flight Level 360 wäre ja spritsparender als ein Holding in Lower Altitudes, das stimmt gar nicht. Also tatsächlich so die Arbeitsweise, die sich tatsächlich so eingebürgert hat, letztlich, dass wir unsere Holdings eher im Lower Airspace machen, ist jetzt vom Spritverbrauch auch gar nicht so schlecht. Es ist halt auch nur mal so, dass man im Lower Airspace, ich sag mal, das ist so eine Flugsicherungsperspektive. Je tiefer die Flugzeuge sind, desto besser kannst du auch mit denen arbeiten. Ja? Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Holding in 360 habe, also 36.000 Fuß, da muss ich ja immer wieder gucken, dass ich an diesen Flieger in 360 vorbeikomme. Und Flieger in diesen Höhen machen halt keine gute Steigrate mehr. Also ich habe Probleme dann, vertikale Staffelungen herzustellen zu dem Flieger und Flieger drüber zu kriegen, während ich in Lower Altitudes, also in 200, Flight Level 200, da kann ich einem A321 sogar noch 2000 Feet per Minute or greater anweisen. Das macht er dann 2 Minuten oder 3 Minuten, danach ist auch vorbei. Aber das, also ich würde niemals drüber nachdenken, in den En-Route-Höhen, also Flight Level 340 oder 350, einem ganz, also irgendeiner Maschine über 1000 Fuß anzuweisen im Steigflug. Das geht einfach. Also selbst 1000 schaffen sie nicht, ganz oft. Ja, und das ist dann.
Ja. Und zwei Gedanken noch dazu. Das eine, wenn du wirklich jetzt ins Holding gehst, um die Wetterverbesserung abzuwarten oder möglicherweise sogar dann zum Ausweichflughafen zu fliegen, wenn es eben nicht besser wird, dann hängt es natürlich auch sehr davon ab, wie weit der Ausweichflughafen entfernt ist. Wenn es jetzt nicht allzu weit ist, was in Europa meistens der Fall ist, muss man dann auch gar nicht mehr so hoch gehen. Deswegen kann man da durchaus in der mittleren Höhe halten und dann in dieser Höhe auch zum Ausweichflughafen weiterfliegen. Und das Zweite, wenn man schon absehen kann, dass es zu Verzögerungen kommt, das machen ja auch deine KollegInnen und du, dann kann man ja auch schon vorher die Geschwindigkeit reduzieren, weil das Beste ist nämlich geradeaus langsam zu fliegen, weil du in der Warteschleife in den Kurven auch aufgrund der Aerodynamik, weil du da einfach einen höheren Auftrieb brauchst und dafür mehr Energie, hast du durch das Kurvenfliegen auch wieder einen erhöhten Treibstoffverbrauch, als wenn du jetzt das geradeaus fliegen würdest.
Ja, und das hat auch noch zudem den Grund, also das machen wir tatsächlich immer, wenn irgendwie gerade im Winter, München beispielsweise, passiert es oft Snow Removal ist, dann ist einfach die Runway mal für 30 Minuten zu. Genau. Und das, da suchen die, das wissen die natürlich schon weit im Voraus, für welchen Zeitraum müssen sie die Runway jetzt vorbereiten, weil es gibt dann einfach Zeiträume, das ist schon absehbar, zu dem Zeitpunkt kommen eh weniger Flugzeuge, da können wir Snow Removal machen. Das heißt, die Runway wird auch entsprechend präpariert. Und dann geht es quasi dahingehend so, dass dann einfach die Runway geschlossen wird und wenn du dann noch Arrivals hast, dann geht es jetzt nicht mal nur um den Spritverbrauch des Flugzeugs, sondern dann ist es ja auch für den Arrival-Sektor besser, wenn der Flieger später ankommt, weil dann muss er ihn weniger in seinem Luftraum Kreise fliegen lassen. Das ist quasi Synergieeffekte in der Hinsicht. Und witzigerweise hatte ich irgendwann die Tage auch, war Krakau den ganzen Morgen über zu. Das war schon absehbar, dass quasi Krakau nicht angeflogen werden kann. Dann sind die Flieger später gestartet und dann hat sich die Situation doch nicht so schnell gebessert, wie sie sich erhofft haben. Das heißt, die Flieger waren schon in der Luft und Krakau war noch bis 11 Uhr lokale Uhrzeit geschlossen. Und dann haben wir den Fliegern en route einfach auch, habe ich sogar tatsächlich selber keine Anweisung gegeben, weil dann haben wir denen gesagt, sie wissen selbst, wann sie grob erwarten können, in Krakau anzufliegen.
Ja.
Und dann haben die beispielsweise auch reduziert. Aber da ist es tatsächlich so, wenn wiederum bei uns München, das ist halt ein sehr voller Luftraum auch einfach, man will da schon versuchen, den Lower-Sektor in der Nähe von München so viel wie möglich zu entlasten. Das heißt, wenn ich dem Flieger, der gerade über Schweden in den deutschen Luftraum einfliegt, da weit im Norden sage, Reduce Speed, Minimum Clean Speed, dann ist das halt seine niedrigste Geschwindigkeit, die der überhaupt fliegen kann, bevor er Klappen setzt, wie vorhin gesagt. Dann kommt er, jetzt will ich mal nachrechnen, dann fliegt er bestimmt 40 oder 50 Knoten langsamer, würde ich mir jetzt mal spontan sagen. Kann das sein, Tim? Passt das so? Also True Air Speed, Ground Speed.
Ja.
Also der reduced von 7.8 auf 7.0 und das sind ja so knappe 50 Knoten. Mhm. Und 50 Knoten auf der Strecke macht halt einfach, dass er mal 12 Minuten, 15 Minuten später ankommt. Und in diesen 15 Minuten passen ja wiederum auch, also da passen ja 13 andere Flieger noch dazwischen rein. Das heißt, man kann einfach auch die Strecken dann viel, viel besser nutzen, wenn man so einen Abstand von einer Minute pro Flugzeug lässt. Einfach nur rein rechnerisch. Genau, das ist der Grund, warum wir das sogar auch nutzen aus ATC-Perspektive, um uns selbst die Arbeitslast zu reduzieren. Aber da gibt es dann halt diese Synergieeffekte. Willst du noch was zu dem Holding-Thema sagen? Weil sonst habe ich direkt einen anderen Hüpfer, wo ich noch eine Frage von Dezember aufgeschrieben habe, die ich ganz vergessen habe.
Ja, gerne. Nein, ich glaube, wir haben jetzt schon eine Viertelstunde über Holding und Minimum Speeds geredet.
Dann ist das, was ich noch mitgebracht hatte, wir haben irgendwie in dieser Dezember-Folge, ich weiß nicht mehr, da haben wir gefühlt eine halbe Stunde lang oder so über den Start eines Flugzeugs geredet. Da ging es auch ganz viel um die V1 und die Rotate-Geschwindigkeit. Ich weiß nicht mehr. Ich habe mir damals aufgeschrieben, und das habe ich einfach vergessen, das habe ich in meinem Notepad wiedergefunden, was ist nochmal genau die V2? Weil jetzt, ich gebe nochmal kurz hier die Introduction, dann kannst du übernehmen. V1 ist quasi die Geschwindigkeit, die wird individuell vor jedem Start berechnet, basierend auf Geschwindigkeit des Fliegers, Länge der Landebahn, Beschaffenheit der Landebahn, atmosphärischen Konditionen und vielleicht anderen Parametern. Und da holt der Tim auch schon sein schlaues Büchlein raus, in dem er wahrscheinlich seine Handbücher hat, damit er mir eine präzise Antwort geben kann. V1 ist diese Geschwindigkeit und wenn man die erreicht, bricht man einen Start nicht mehr ab. Selbst, correct me if I'm wrong, im Fall eines Triebwerksausfalls, im Fall eines Feuers, man würde starten und versuchen, wieder zu landen, weil einfach die Erfahrung gezeigt hat, wenn man dann einen Start abbricht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Bahn überschießt und einfach im Gebüsch landet, wo das Flugzeug, da können Dinge passieren, die nicht gut sind. Das hat die Erfahrung gezeigt, deswegen startet man dann und versucht, so schnell wie möglich wieder zu landen. Und die Rotationsgeschwindigkeit ist einfach die Geschwindigkeit, wo man mit einer gewissen Rate anfängt, die Nase hochzuheben, damit man starten kann. Und die V2 hat was mit einem ausgefallenen Triebwerk und der Altitude Clearance und Hindernisse drumherum zu tun oder so, aber dieses oder so, das würde ich gerne mal aus meinem Leben geschoben haben. Was ist nochmal die V2?
Genau. Also die V2 ist die Mindestgeschwindigkeit, mit der wir nach dem Start sicher fliegen, sprich sicher steigen können. Wir wollen ja vom Boden wegkommen und auch über die Hindernisse, die um den Flughafen herum liegen, drüber fliegen. Über dieses Thema Takeoff-Performance und Climb-Performance können wir jetzt einen ganzen Podcast machen. Ich habe jetzt nur meinen Computer mal nebendran aufgemacht, um dir die genaue Definition zu liefern. Kleinen Moment.
Bevor du quasi die genaue Definition machst, ja. Welche Implikation hat die V2? Würdest du jetzt mal, wir stellen uns das vor, V1, du nimmst deine Hände von den Start, von den Gashebeln, weil du nicht mehr den Start abbrechen wirst. Du bist dann also committed to the takeoff.
Genau.
V1, dann kommt irgendwann Rotate. Und im Falle eines Engine-Out-Events in dieser Situation würdest du beispielsweise, ist das die Implikation daraus, weniger Rotationshöhe anwenden, also quasi langsamer rotieren, um mehr Forward-Speed zu haben, sodass du eine höhere Geschwindigkeit hast. Also worum geht es bei der V2? Weil die V2 kann ja teilweise, die liegt ja definitiv höher als die Rotationsgeschwindigkeit, oder?
Ist das, ja, genau. Sie kann gleich der Rotationsgeschwindigkeit sein, sie kann auch höher sein, aber es ist eben die Mindestgeschwindigkeit, die ich brauche, um mit einem Triebwerk sicher steigen zu können.
Jetzt mal angenommen, du hast kurz nach der V1-Triebwerksausfall, dann beschleunigst du ja natürlich auf der Startbahn noch weiter, bis du die Rotationsgeschwindigkeit erreichst.
Genau.
Und warum will man, und beschleunigst du dann noch, also ist das einfach eine jetzt mal blöd gesagt, jetzt nehmen wir mal drei fiktive Zahlen. 130 Knoten, 150 Knoten, 160 Knoten. Würdest du dann, was machst du mit dieser Information 160 Knoten? Beschleunigst du dann auf 160 Knoten, bevor du steigst?
Genau. Also du beschleunigst ja sowieso nach dem Abheben, weil du ja Schub hast. Und je nachdem, wie hoch du die Nase nimmst, beschleunigst du mehr oder weniger stark. Und
okay, also das heißt, du würdest erst, wenn du bei der V2 angekommen bist, die One-Engine-Out-Climb- Angle of Attack den Gradienten auswählen oder was, damit du quasi, also die Geschwindigkeit ist wichtiger als Höhe in dem Moment. Schlicht.
Genau, es ist ja sowieso ein sehr dynamischer Vorgang, das passiert ja alles innerhalb von wenigen Sekunden, also wenn man abhebt, wird man ja trotzdem noch schneller, du wandelst ja da zwar schon ein Stück weit auch kinetische in potenzielle Energie um, aber je nachdem, wie steil du das Flugzeug in die Luft nimmst, beschleunigst du eben weniger oder mehr schnell sozusagen. Und deswegen ist es auch eine der wichtigsten Dinge bei einem Triebwerksausfall als allererstes zu gucken, dass man auf die richtige Geschwindigkeit kommt. Wenn es direkt beim Start passiert, musst du die Nase eben erstmal nicht ganz so hoch nehmen, wie du es mit zwei Triebwerken machen würdest. Wenn du nämlich auf die gleiche Pitch, ich sage jetzt mal auf 15 Grad gehen würdest wie bei einem normalen Start, dann würdest du schnell zu langsam werden, weil du einfach nicht genug Schub hast mit einem Triebwerk. Wenn du aber die Nase nicht ganz so hoch nimmst, jetzt sagen wir mal auf 10 oder auf 12 Grad zum Beispiel, kommt sehr auf das Flugzeug und aufs Gewicht drauf an, dann nimmt das Flugzeug automatisch die richtige Geschwindigkeit um sicher zu steigen. Das macht normalerweise der Flight Director, also so ein Kreuz ich versuche gerade das deutsche Wort, also in einem der Instrumente, in einem der Fluginstrumente, die wir Piloten vor uns haben.
Da der hilft doch einem, der künstliche Horizont einfach, oder?
Ja, genau. Beim Horizont ist so ein Kreuz eingeblendet. Primary Flight Display, genau.
Genau, du brauchst keine deutschen Begriffe für etwas, wofür es keine deutschen Begriffe gibt. Oder ist genau, doch Primary ist Flight Display?
Genau, Primary Flight Display, genau. Über dem künstlichen Horizont ist so ein Kreuz, das hilft uns, die richtige Richtung zu fliegen und die Nase in der richtigen Höhe beim Horizont zu halten, genau. Und das hilft eben beim Triebwerkausfall, dass wir eben da diese Geschwindigkeit
fliegen. Und der merkt auch selber, dass ein Engine Out ist. Also der Airbus ist so schlau, dass er quasi sofort wahrnimmt, Engine Out, okay, V2 noch nicht erreicht. Dann ist der künstliche Horizont quasi genauso dargestellt, aber der
Flight Director.
Der Flight Director ist quasi dann, nimmt direkt eine tiefere Position ein.
Genau.
Ah, okay, interessant.
Und dafür brauche ich letztendlich die V2. Bei einem normalen Start steige ich mit V2 plus 15 ungefähr.
Okay, das bedeutet letztlich, jetzt mal ganz blöd gesagt, die V2 ist nur für so einen ganz, 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 ganz kleinen Bereich relevant. Also die V1 ist ja bei jedem Start relevant, die kommt ja jedes Mal zum Spielen quasi.
Ja.
Und die V2 ist quasi nur für die Situation relevant, ganz allgemein, wenn beim Starten ein Triebwerk ausfällt und man noch sehr langsam ist, dass man auf diese Geschwindigkeit erstmal beschleunigt, weil das ist die Safe Engine Out Climb Out Speed oder so.
Ja.
Und wenn man aber jetzt schon gestartet hat und dann fällt ein Triebwerk aus, und man ist über der Geschwindigkeit, würde man halt einfach schlicht gucken, dass man nicht unter die V2 fällt.
Genau.
Okay, das ist...
Genau, und genau. Trotzdem brauchen wir die auch für jeden Flug und rennen die auch für jeden Flug aus. Klar. Zum einen, weil wir natürlich immer von dem Fall ausgehen müssen, dass ein Triebwerk ausfällt. Und weil eben auch die normale Steiggeschwindigkeit davon abhängt, wie wir eben normalerweise dann mit V2 plus 15
steigen. Das stimmt, das hast du gerade erwähnt, das habe ich überhört. Ja. V2 plus genau. 15.
Also ist trotzdem für jeden Flug auch relevant. Genau. Und wir rechnen eben vorm Start aus, was ist die V1, die VR, die V2. Und dann wiederum hängen aber noch ganz viele andere Parameter dahinter. Also es gibt eben einen Mindestgradienten, der erfüllt werden muss mit einem Triebwerk. Es müssen aber auch alle Hindernisse überflogen werden, die im Abflugbereich liegen und so weiter. Also da hängen viele, viele Faktoren drauf. Du musst auch zum Beispiel das Runway-Ende, also das Ende der Startbahn, muss in mindestens 35 Fuß Höhe überflogen werden, auch mit einem Triebwerk. Das wird auch berechnet, weil wenn die Bahn nass ist, sind es nur 15 Fuß. Anmerkung, letztes Mal in den Shownotes, ein Fuß sind 30 Zentimeter etwa und das wird eben alles bei dieser Berechnung berücksichtigt. Auch da wieder, früher hat man das alles aus irgendwelchen Tabellen abgelesen, aus dicke Bücher gewälzt, dicke Ordner. Heute rechnet das alles eine so eine Art App auf den EFBs, auf den Electronic Flight Bags aus und spuckt dann die Geschwindigkeiten aus, genau.
Jetzt noch eine Frage zu diesem V2 plus 15. Es gibt ja manchmal die Situation, ich weiß jetzt nicht, also ich fliege ja nicht, ne? Dass man sagt, man möchte nach dem Start so schnell wie möglich steigen. Also es kann ja ganz, ganz blöd, doof gesprochen sein, dass es einfach Procedures gibt, dass man gewisse Punkte nach der Runway in einer gewissen Höhe kreuzen muss, aufgrund von Obstacle Terrain Clearance. Oder man hat einfach eine sehr, sehr tiefe Wolke mit extremen Icing Conditions und sagt, ich will so schnell wie möglich durch diese Wolke durch. Dann würde man ja sagen, ich steige schneller, ich fliege langsamer. Erstens dürftest du von diesem V2 plus 15 Geschwindigkeitsbereich abweichen, dürftest du auch V2 plus 10 fliegen. Und zweitens würdest du immer gucken, dass du über V2 bleibst für den Fall eines sehr spontanen Engine Failures. Oder darfst du auch unterhalb der V2 steigen?
Nee, unter der V2 auf keinen Fall. Okay. Aber V2 plus 15 kann man auch eine Weile beibehalten. Es gibt normalerweise eine Höhe, wo man dann die Nase runternimmt. Man möchte ja auch die Klappen dann einfahren, weil du hast ja immer Klappen zum Start gesetzt. Und die erzeugen ja Widerstand und die wollen wir ja möglichst schnell einfahren. Und deswegen gibt es eben bestimmte Höhen, in denen wir dann die Nase runternehmen, weiter beschleunigen, um die Klappen einzufahren. Und die hängen entweder von lokalen Gegebenheiten ab, weil das eben vorgeschrieben ist, an bestimmten Flugplätzen oder bestimmten Ländern in bestimmten Höhen das zu machen. Oder es gibt Company Policies, also Verfahren, die die jeweilige Fluggesellschaft vorgesehen hat, die sich natürlich auch an den örtlichen Vorschriften richten müssen. Kann aber im Einzelfall eben, wenn man es, wie du hast auch zwei gute Beispiele gesagt, du hast irgendeine Einschränkung aufgrund, zum Beispiel in Frankfurt, nach dem Start überfliegt man den Luftraum vom Flughafen Egelsbach, der ist südlich von Frankfurt, da braucht man eine Mindesthöhe. Wenn man eben sehr schweren Flieger hat, dann kann es durchaus sein, dass die Nase ein bisschen länger oben lassen muss, dass man eben da die Mindesthöhe auch erreicht. Oder wenn ich durch eine Wolkenschicht durch will, wo es vielleicht auch mal wackelt oder starke Vereisung gibt, auch da kann man noch länger V2 bis 15 fliegen und dann erst danach beschleunigen.
Aber im Grunde war ja meine Frage, V2 plus 10, wäre das auch erlaubt? Also oder ist das schon so, also du würdest sagen, alles über V2 ist safe, solange du deutlich über V2 bleibst? Und
genau.
Okay.
Genau, also V2, ich lese es auch nochmal gerade hier vor. V2, Takeoff Safety Speed that the aircraft attains at least an altitude of 35 feet with one engine failed.
Okay.
Und da kommt noch ein paar andere Sachen dazu, genau. Aber das ist eben die Mindestgeschwindigkeit beim Triebwerksausfall. Und da ich eben auch damit rechnen muss, dass das Triebwerk nicht direkt beim Start ausfällt, sondern vielleicht so ein klassisches Szenario Vogelschlag in 1000 Fuß Höhe, auch da würde ich dann auf V2 zum Beispiel reduzieren können.
Können oder sollen oder müssen? Nee, ne? Es gibt da, wenn du V2 plus 10 fliegst, dann fliegst du V2 plus 10
das
weiter.
Das kommt eben darauf an, ob ich jetzt flaches Gelände unter mir habe und eben schon eine gute Höhe habe und unter mir ist nichts, dann kann ich da auch weiterfliegen. Aber wenn ich jetzt eben dann noch ein Obstacle clearen muss, dann kann ich auch auf V2 reduzieren.
Okay, interessant. Gut, dann habe ich ein bisschen was über die V2 gelernt. Das ist ja total, tatsächlich letztlich sogar, muss man sagen, also für uns, wenn man gerade so diese Videos auf YouTube guckt, ne, wo die starten, da gibt es immer den Callout V1, Rotate. Deswegen haben die so eine Relevanz für Laien, aber die V2 ist ja tatsächlich, wenn man so will, viel relevanter, oder? Könnte man, also viel, 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 viel präsenter. Die V1 ist natürlich die Geschwindigkeit, wo man halt einfach nur sagt, ich spreche den Start nicht mehr ab, aber die V2 spielt ja innerhalb der gesamten Departure Phase des Flugzeugs eine Rolle.
Ja.
So, also
ist ja zumindest also bis zur Acceleration. Also es gibt eine Acceleration Altitude, die ist entweder 1000 Fuß über Grund, also 300 Meter, oder 1500 Fuß. Das sind dann 500 Meter. Genau bis dahin spielt die V2 plus 15 eine Rolle und danach wird dann auf Minimum Clean Speed oder in der Regel 250 Knoten für den Steigflug beschleunigt.
Okay. So, ich habe noch mehr Fragen mitgebracht.
Willkommen zum Kolloquium Luft- und Raumfahrttechnik und Airplane Performance.
Ja, es ist halt interessant, das ganze Zeug, ne? Ich meine, also wir haben natürlich in unserer, ich habe während meiner Ausbildung halt so ein bisschen Flugzeugunterricht gehabt und jetzt ist es erstens schon ein paar Jahre her und zweitens vergisst man zwar Sachen, weil es ein paar Jahre her ist, aber drittens, ich weiß auch nicht mehr, was wir da alles gelernt haben und was nicht. Es gibt halt einfach so die gewisse Nuancen und Nischen, die versteht man dann einfach noch besser, wenn man dann drin ist und dann hat man dann einfach noch mehr Fragen. Deswegen, vielen Dank, Tim. Lust auf noch mehr Fragen?
Ja.
Kommt, ich hatte mir noch aufgeschrieben, weil wir jetzt gerade auch dabei waren beim Primary Flight Display, Flight Director, künstlicher Horizont. Tatsächlich haben wir damals auch darüber gesprochen. Und so eine Frage, die ich mich gefragt habe, der künstliche Horizont, der ist ja mittlerweile digital. Früher war der ja mal Alkohol gelagert. Ne? Das war ja so ein Ding, was quasi, ne? Das war doch so auch so ein Schnapsglas, da hat man doch dazu gesagt.
Wet Kompass, genau, in einer Flüssigkeit. Damit es schwingungs- oder reibungsfrei sich drehen kann oder möglichst mit geringer Reibung sich drehen kann.
Okay, und jetzt hast du in einer der Folgen, die wir hatten, jetzt bin ich mir nicht mehr jetzt habe ich deinen genauen Wortlaut nicht mehr, aber da hast du sowas gesagt, ich habe das so in Erinnerung, den künstlichen Horizont, den hat man ja immer. Ich glaube, es ging halt ein bisschen um so Redundanzen und Ausfallsysteme und so. Mhm. Hast du immer einen künstlichen Horizont? Also, weil theoretisch kann ja dein Primary Flight Display ausfallen und dann hast du ja, habe ich immer so gehört, nur noch einen Kompass. Ist das immer, also hast du auch noch so tatsächlich einen analogen irgendwo da drin? Nee, ne?
Es kommt drauf an. Ein paar ältere Modelle haben noch einen echten künstlichen Horizont, wo ein Kreisel zum Stabilisieren dreht. Den müssen wir auch vor jedem Flug wieder gerade ausrichten. Nur würde der irgendwann dann, wenn keine Versorgung mehr da ist, auch immer langsamer werden vom Drehen. Aber der zeigt lange genug hinreichend genau an. Das ist bei den älteren Flugzeugen der Fall. Bei den neueren Flugzeugen haben wir einen digitalen künstlichen Horizont. Wir haben aber insgesamt 4 Quellen für unsere Lage im Raum, also für unseren Horizont. Wir haben quasi 3 Trägheitsnavigationssysteme, die unabhängig voneinander.
Das ist der Begriff IRS, richtig?
Genau, die IRS, okay, ja. Oder bei neuen Flügen sind es ADIRUs, also Air Data. Genau, ADIRUs, also ADIRU. Das ist dann nicht nur das Trägheitsnavigationssystem, also Inertial Reference Unit oder Inertial Reference System, sondern da hängt auch noch das Air Data Reference System, ADR, mit dabei. Das ist quasi eine verbundene Einheit. Da haben wir 3 Stück davon, die sind unabhängig voneinander. Also wenn da eins fehlerhaft sein sollte, dann erkennt auch die Logik das Fehlerhafte und filtert das automatisch aus oder weist uns darauf hin. Also wir haben insgesamt 3 Trägheitsnavigationssysteme, die verbunden sind mit den Air Data Reference Systemen, also wo quasi die gesamten Sensorikdaten von den Geschwindigkeitsmessungen, vom Höhenmesser und eben von der Lage im Raum eingehen. Die sind alle 3 unabhängig voneinander. Also wenn da eins ausfallen sollte oder fehlerhaft anzeigt, wird das auch erkannt und uns gemeldet und auch ausgefiltert. Und zusätzlich dazu haben wir nochmal einen 4. künstlichen Horizont sozusagen, eine Anzeige der Lage im Raum, die auch nochmal batteriebetrieben unabhängig vom ganzen Rest ist. Also selbst wenn uns alle Bildschirme ausfallen sollten, wir haben so einen kleinen Bildschirm, der uns immer noch den künstlichen Horizont anzeigt und der auch unabhängig davon versorgt wird.
Okay, gut. Und dann hast du auch schon meine Frage beantwortet mit, weil ich habe aufgeschrieben, Funktionsweise, Redundanz und Gyroskop. Und ein Gyroskop, Entschuldigung, was ist das nochmal?
Ein Gyroskop kommt aus dem griechischen Gyros, kennen wir alle vom Drehspieß. Also irgendwas,
was sich dreht. Ist ein Trägheitskreisel quasi.
Genau, also Gyros ist irgendwas, was sich dreht. Den genauen griechischen Wortursprung kenne ich nicht, aber es hat was mit Drehen zu tun. Und beim Gyros dreht sich ja auch das Fleisch am Spieß. Und im Flugzeug dreht sich beim Gyro ein Kreisel. Und ein Kreisel, wenn er sich dreht, der ist sehr raumstabil. Jeder kennt das, der mal einen Kreisel gedreht hat und ihn angestupst hat. Der will immer wieder in seine Ursprungssituation zurück. Und deswegen ist das eine gute Referenzplattform, um die Lage im Raum anzuzeigen, weil das Flugzeug dreht sich sozusagen um diesen raumstabilen Kreisel herum und kann dann auf einem Instrument.
Der spürt halt quasi so ein bisschen diese ganzen, wenn das Flugzeug sich nach rechts dreht, dann spürt er das und kann sich quasi das merken und alles gegeneinander ausrechnen und kann
auf
dieser Basis dann anzeigen, jetzt gerade sind wir dort. Also die Dinger sind ja so, die wie du es ja quasi auch gesagt hast, selbst wenn alle Systeme ausfallen, dann werden die immer langsamer, aber die haben ja quasi eine sehr, sehr, sehr genau akkurate, also die können die ja quasi nicht nur der Position im Raum, also so bin ich gerade Bank nach links, Bank nach rechts, Bank up, Bank down, sondern die können dir ja auch anzeigen, du bist so und so viel Kilometer da lang geflogen. Also die sind quasi eine Form von Redundanz für GPS, wenn man so will.
Genau, also es sind eigentlich zwei Elemente. Das eine ist eben die Lage im Raum, wo ein Winkel gemessen wird. Und das andere sind Beschleunigungssensoren. Daher kommt auch dieses Inertial, also wo quasi die Trägheit oder Beschleunigung gemessen wird und dann aufintegriert. Zum einen erstmal die Geschwindigkeit und dann die Strecke berechnet wird. Ja, das ist sehr genau. Das ist nur was über die Zeit dann immer mehr Abweichungen erzeugt. Also gerade auch die Winkelmessung, weil das ist zwar raumstabil, aber die Erde dreht sich ja weiter und quasi wirkt sich auch auf die Winkelabweichung zu diesem Kreisel sozusagen aus.
Und das ist das, was du gerade gemeint hast, wo vor jedem Start das zurückgesetzt wird.
Ne? Genau, wird man zurückgesetzt, genau. Und auch in heutigen Flugzeugen ist es auch kein echter Kreisel mehr, also irgendwas Physikalisches, was sich dreht, sondern wird auch ganz viel mit Lasersystemen gearbeitet, weil die einfach auch genauer sind. Aber vom Prinzip her funktioniert das genauso. Du hast eben was stabil die Lage im Raum misst und wenn sich das Flugzeug eben darum dreht, indem es Schräg- oder Längslage einnimmt, kann das eben gemessen werden und wird dann angezeigt.
Cool, interessant. Wunderbar.
Ja, dann. Und total faszinierende Technologie. Ich meine, das gibt es schon seit den 70er Jahren.
Ja, dass sowas überhaupt möglich ist, dass du das aufrechnen und aufaddieren kannst und integrieren kannst und du weißt, ich bin jetzt in Moskau oder halt auch in Shanghai oder in New York. Also das ist total krass.
Ja. Und was halt toll ist, wir haben eben in der Fliegerei ganz viele Systeme, die alle ihre Stärken und ihre Schwächen haben und die Stärke von dem System ist eben, es ist kurzzeitig sehr, sehr stabil und zeigt sehr präzise eine Position an, läuft halt langfristig weg. Aber es ist was, wo du keine externen Sensoren brauchst, also keine Funkfeuer am Boden, kein GPS, kein sonst was. Dafür ist es wirklich gut. Umgekehrt ist eben ein GPS jetzt zum Beispiel Langzeit immer mit der gleichen Genauigkeit, jetzt im Großen und Ganzen gesprochen. Aber da läuft nichts, hat jetzt keinen Fehler, der sich über die Zeit entwickelt, sagen wir es mal so. Ja, das und kann eben dann benutzen, um den Fehler zu. Und dann hast du eben noch als drittes System die Funkfeuer am Boden, die auch sehr genau sind. Die aber jetzt halt nur über bewohntem Gebiet oder über nicht mehr bewohnt, sondern über Festland genutzt werden können. Aber für die du halt eben genauso wie für GPS nochmal was Externes brauchst, um das Signal zu empfangen und zu verarbeiten.
Ist das nicht eigentlich ein total gutes Redundanzsystem, um unreliable Airspeed Incidents quasi aufzuzeigen? Weil das Ding, oder hast du davon nur einen und, also weißt du, was ich meine? Du hast ja unreliable Airspeed, ist ja total das. Also
Aber da geht es ja genau darum, dass wir eben, entweder erkennt das System, dass eine von den drei Anzeigen nicht stimmt oder eins von den drei Signalen fehlerhaft ist, oder wir als Piloten müssen das erkennen dann eben die richtigen Schritte ergreifen.
Aber das Signale, die sind ja quasi, die basieren ja alle aufgrund der Pitot-Tubes. Also das ist ja quasi eine Staudruckmessung.
Für die Geschwindigkeit jetzt, genau.
Für die Geschwindigkeit konkret, ja. Und aber jetzt mal angenommen, es gibt ja quasi diese Situation, wo zwei fehlerhaft sind und der dritte nur richtig. Und dann würden aber aufgrund der Rechneralgorithmen davon ausgegangen werden, dass die zwei fehlerhaften die richtigen sind, in Anführungszeichen. Ist ein IRS total das gute Abgleichssystem oder kann das dann nicht so genau, dass man sagt, also weißt du, was ich meine?
Ja.
Rein von der Programmierung eines Airbuses.
Das ist aber genau der springende Punkt bei einem Unreliable Airspeed-Szenario, das wir auch im Simulator regelmäßig üben, dass wenn du eben erkennst, dass die Geschwindigkeit gar nicht sein kann, so wie sie angezeigt wird, oder dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem gewohnten Bild und dem, was du gerade hast. Also sprich, du hast im Steigflug, das, was wir vorhin gesagt haben, hast du ungefähr eine Pitch, also eine Position der Nase im Horizont von 10 Grad und Startschubleistung. Wenn du jetzt aber eine Lage im Raum von 20 Grad über dem Horizont hast oder nur 2 Grad über dem Horizont und trotzdem die Geschwindigkeit angezeigt hast, die du sonst angezeigt hast, dann kann da was nicht stimmen. Oder du hältst die 10 Grad bei und die Geschwindigkeit nimmt stark zu oder nimmt stark ab, dann ist das auch ein ganz klares Indiz dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann ist es eben ganz wichtig, dass du so ein paar Grundwerte parat hast, wir nennen das Pitch und Power, die du erstmal einnimmst, ganz egal, was die Geschwindigkeitsanzeige anzeigt. Und das ist dann besonders tricky, weil wenn die Geschwindigkeit zu langsam oder zu schnell wird, dann kommen zusätzliche Warnsignale optisch und oder akustisch dazu. Aber die können halt falsch sein. Was aber nie falsch ist, oder was, ja, was...
Was nie falsch ist, ist das, ist was du sagen willst, ist...
Genau.
Genau, der Flieger kann nicht aus dem Himmel fallen bei der Geschwindigkeit und bei der Höhe. Genau.
Oder auch im Reiseflug. Ich weiß, wenn die Nase 2,5 Grad über dem Horizont ist und ich habe einen Standard-Fuel-Flow, den ich einfach auswendig weiß, also einen Treibstoffverbrauch, oder eine N1, also eine Triebwerksleistung von ein paar 80%, und die Nase 2,5 Grad am Horizont, dann falle ich erstmal nicht runter. Oder im Sinkflug Leerlauf und 1 Grad Nase im Horizont, auch da falle ich nicht runter. Kann ich jetzt nicht ewig so weiterfliegen, aber ich habe zumindest mal eine stabile Lage, wo ich die Lage analysieren kann und dann weitere Schritte ergreife. Und dann gibt es noch Tabellen, wo man eben dann genau sich die Werte angucken kann, die man auch dann für die Landung bräuchte.
Was ist nochmal dein Standard-Fuel-Flow? 2,6 Tonnen pro Stunde oder so? Oder?
Kommt auf das Flugzeug drauf an.
Nee, aber jetzt ein A320neo.
A320neo, 2 Tonnen pro Stunde.
2 Tonnen pro Stunde.
Genau. Also und das pro heißt, Triebwerk 1000 Kilo pro Stunde. Genau.
Und ein Classic A320 waren 2,4 Tonnen.
Genau, also 20.
Hast du zufälligerweise grobe Werte im Blick für so eine Dreamtracht 787 A350? Ist das doppelt so viel oder ist das nur 50% mehr?
Müsste ich nachgucken, aber okay. Das liegt im Bereich von, also ich weiß, beim Jumbo waren es, glaube ich, 10 Tonnen pro Stunde.
A380 oder 747?
Ich glaube, das ist bei beiden relativ ähnlich. Aber ich weiß es nicht genau. Auf der MDL waren es 7,2 Tonnen pro Stunde, das weiß ich noch. Die 777 hat, glaube ich, 6, irgendwas zwischen 6 und 7. Und ich denke mal, das ist ähnlich bei einer 350, bei einem 380.
Ja, wobei die ja noch mal effizienter sind. Ne? Also das dürfte dann schon wahrscheinlich
um die
6, eher Richtung...
Um die 6 Tonnen, schätze ich mal, müsste das irgendwo liegen.
Okay. Genau. Vielleicht reichen wir das für nächstes Mal nach.
Ja, jetzt, die Shownotes, genau.
Wenn wir jetzt aber schon beim Neo sind, ist das, jetzt habe ich meine letzte Frage in diesem Themenbereich im Kolloquium Luftfahrt. Dauert das Starten eines Triebwerks, eines Neos, auch so viel länger als eines CEOs? Ist das ähnlich wie bei Boeing? Weil ein Boeing Max-Triebwerk Start dauert scheinbar ewig. Also habe ich immer wieder in irgendwelchen Foren gelesen. Ist das auch so? Und woran liegt das?
Ja, das Anlassen der Neo-Triebwerke, zumindest von denen, die wir haben, Pratt & Whitney, dauert länger als das eines CEO-Triebwerks. Das sind in der Regel CFM-Triebwerke. Das liegt daran, dass die sich erstmal thermisch stabilisieren müssen. Also die werden erstmal angedreht, die Luft dazu, die kommt ja aus der Hilfsturbine in der Regel oder von dem Bodenstarter, wobei in allermeisten Fällen, wenn die Hilfsturbine funktioniert, ist das die Quelle der Wahl. Also die wird erstmal angepustet und dann dreht die sich erstmal eine ganze Weile mit einer niedrigen Drehzahl, bis sie thermisch stabil ist. Das hängt davon ab, wie lang das Flugzeug gestanden ist und wie viel es davor geflogen ist. Beziehungsweise eigentlich, wie lange es gestanden ist, also wie viel Zeit zwischen dem letzten Abstellen und dem neuen Anlassen vergangen ist. Oder reden wir jetzt von wenigen Stunden. Und das muss eben erstmal thermisch stabil sein und dann geht der eigentliche Triebwerksstart los, wo eben Treibstoff zugeführt wird und die Zündkerzen aktiviert werden. Genau, deswegen kann es durchaus mal ein, zwei Minuten dauern, bevor das eigentliche Triebwerk starten losgeht.
Ach so, das heißt, das ist wirklich während des Pushbacks, fängt man ja schon häufig an mit einem Triebwerkstart. Klassischerweise die Seite, die dem Terminal dann abgewandt wird, richtig? Also
Nein, beim Airbus ist es immer das Triebwerk 2. Gestartet wird, weil da eben verschiedene Hydrauliksysteme, die dranhängen, die wichtiger sind als die von.
Das heißt, Triebwerk 2, Engine Start und dann machst du diesen, also im Prinzip für Engine Start, was machst du da alles? Ignition Auto, Fuel Flow an und dann Engine Start Lever an, oder was?
Beim Airbus mache ich gar nicht mehr viel. Also ich stelle den Engine Mode Selector, das ist eben der FADEC, das ist die Fuel, die Full Authority Digital Engine Control, also quasi der Triebwerkssteuerungscomputer.
Okay. Ja, okay.
Dem sage ich eben, dass ich jetzt das Triebwerk anlassen möchte, dann ist der im Triebwerksanlassmodus und der macht dann automatisch alles weitere, sobald ich den Engine Start Lever, also den Triebwerksanlasshebel auf On gestellt habe.
Okay. Und dann dauert es einfach 3 Minuten und erst dann nach den 3 Minuten bist du, also du, wann weißt du, dass das Triebwerk wirklich voll belastbar da ist, wenn die N1 bei 70 Grad, wenn die
N1 zum einen zeigt es mir das an auf den neuen Flugzeugen, da steht okay. dann Avail, aber ich kenne natürlich auch die Werte und ich beobachte ja auch das Anlassen, guck, dass das alles so läuft, wie es
laufen soll. Welche Werte? Exhaust Gas Temperature? Oder?
Es sind im Prinzip 4 Werte. Das Aha. eine ist die N1, also Aha. die Drehzahl von der Niederdruckwelle und Aha. von dem großen Fan vorne, also Aha. das, was man vorne sieht. Dann unten drunter steht die EGT, das ist die okay. Temperatur im Triebwerk, ganz vereinfacht gesprochen.
Das also du würdest alle Werte anschauen, die
genau,
du da hast.
Genau,
dann hast du ja quasi noch die N2, die
N2, das ist die Hochdruckwelle. Genau, ja. dann den Fuel Flow, wie viel Treibstoff durchgeht. Und dann noch auf einer zweiten Seite Öldruck, Öltemperatur, also sind relativ viele Parameter, die man da zum einen selber im Auge behält und zum anderen aber auch natürlich die FADEC wiederum oder die FADEC, also dieser Triebwerkssteuerungscomputer. Und sobald er dann eine Abweichung erkennt, würde er uns auch darauf hinweisen, beziehungsweise dann auch den Start von alleine abbrechen, den Triebwerksstart. Aber du hast recht, früher auf der 737 habe ich relativ viel mehr selber gemacht. Also du musst eben die Luft zuführen, du musst die Zündung einschalten, du musst den Treibstoff zuführen. Genau, das hat man früher halt alles so nacheinander selber gemacht. Macht halt alles automatisch, die FADEC.
Das macht er ganz gut. Und dann auch noch, dass er diese ganzen Werte wahrscheinlich vergleicht und abgleicht.
Ja.
Aber das heißt, dein Signal, du kannst das Triebwerk jetzt benutzen, ist Avail, also für Available genau. wahrscheinlich. Genau. Und jetzt, wenn wir schon behaupten, es dauert so viel länger, was hast du gesagt, 1, 2 bis 3 Minuten, je nachdem, wie lange dauert es beim CEO? Also bei den alten.
Also da geht's gleich los. Also da dauert es vielleicht 1 Minute, bis ein Triebwerk gestartet ist. Und beim anderen hast du eben 1 bis 2 Minuten Vorlaufzeit, bevor das eigentliche Triebwerk startet.
Okay. Losgeht. Und als wir damals nach Helsinki geflogen sind zusammen, da waren wir in einem CEO, oder?
Ich glaube, das waren 321 CEO, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, das waren nochmal andere Triebwerke, da ist nochmal ein kleines bisschen anders. Genau. Vor allem ist es die Frage, ob das Triebwerk dann von sich aus einen zweiten Anlauf macht oder nicht. Das hängt dann so ein bisschen vom Triebwerk ab. Da gibt es auch nochmal einen anderen Parameter, das sogenannte EPR, Engine Pressure Ratio. Genau, aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen.
Nee, das macht jetzt. Das haben wir ja schon mal gemacht, dass der eine Triebwerkshersteller quasi in N1 die Sachen angibt und der andere Triebwerkshersteller, habe ich mir gemerkt, in EPR. Werde ich niemals brauchen, wahrscheinlich, aber gut, macht nichts. Ja, gut. Okay, guck mal, hier, jetzt habe ich gar nicht auf meinem Pad schon das dritte abhaken, worüber ich reden wollte. Ich habe jetzt, meine Fragenstunde ist vorbei, Tim.
Disclaimer, ich kannte die Fragen vorher nicht.
Ja, tatsächlich, genau. Das machen wir immer unfairerweise, schicke ich dem Tim. Also klar, ich weiß, manche Sachen wird er nicht aus dem Stand heraus beantworten. Also, natürlich wirst du so eine grobe Antwort geben können, weil das dein alltägliches Brot ist, aber wenn du hast ja wiederum auch natürlich den Anspruch, eine präzise Antwort zu geben. Und es gibt Sachen, da sage ich, ich würde gerne dazu was fragen, falls du da was vorbereiten kannst. Wie man zum, also, ne, also, aber so, ich weiß ja, dass du quasi über so Engine Startup den Prozess, das kannst du ja einfach jetzt mir erzählen, ja, das ist ja, da musst du dich nicht vorbereiten.
Und auch hier gilt, wenn ich mal was falsch sage oder Fehler mache, dann merken wir es entweder selber und reichen es nach oder ihr dürft uns auch gern darauf hinweisen.
Ja, genau. In der Hoffnung, dass wir das nicht so oft machen.
Korrigieren wir das, genau.
Genau, genau. So, und jetzt auf der Metaebene, ich meine, ich habe so ein paar, also der Rest, den ich habe, ist eher so von meiner Arbeit, aber willst du noch was erzählen von deiner Arbeit? Wie wollen wir es machen? Welche Reihenfolge von deinem letzten Monat?
Ich würde vorschlagen, ich habe auch noch 2 Sachen, aber die kann ich auch beim nächsten Mal noch erzählen. Was ich lieber gerne machen würde, ist, wir haben noch 2 Fragen offen, E-Mails.
2 Fragen? Also das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Und die würde ich gerne kurz beantworten, beziehungsweise das eine ist eigentlich nur eine Anmerkung, und zwar von Olaf. Hallo Olaf, der war früher FDB, ich vermute mal, das ist Flugdatenbearbeiter im Tower Hamburg, ist heute Rentner. Der hat uns nur geschrieben als Anmerkung auf die Folge 33. Also erstmal vielen Dank, offenbar gefällt ihm unser Podcast. Da ging es um die Flüge mit Status Hospital Flight und da hat er noch ergänzt, das hatten wir nämlich nicht angesprochen, dass diese Flüge von Slot-Regulierungen ausgenommen sind, also für die gelten eben keine vorgegebenen Startzeiten, sondern da kann man wirklich losfliegen, wenn man fertig ist und muss nicht unter Umständen auf eine Regulierung seitens der Flugsicherung warten und unter Umständen eine Stunde Verspätung in Kauf nehmen.
Und was ist der reale Grund, warum ich das nicht erwähnt habe, ist einfach, wenn der dann bei mir ist, denke ich ja nicht mehr dran, dass er ausgenommen ist von Steuerungsmaßnahmen. Also das ist ja hauptsächlich, würde ich mal tippen. Na, wobei, es ist einfach der Departure-Slot. Es gibt halt keinen. Ja, klar, natürlich.
Genau. Und ich hatte tatsächlich kürzlich auch wieder einen Flug mit Status Hospital, weil wir nämlich ein Organ dabei hatten, also ein Organ für eine Transplantation. Und auch dann gilt der Flieger als Hospital Flight, weil das ja auch was ist, was schnell ans Ziel kommen soll.
Wo musste das Organ hin?
Das war im Frachtraum gelagert.
Nee, wohin? Also im
Sinne. Ach so, das weiß ich nicht mehr, wo wir hingeflogen sind. Irgendwo innereuropäisch. Okay. Aber kein ganz kurzer Flug. Ich weiß es nicht mehr, was es die Strecke war. Irgendwo nach Süden habe ich gerade so mental im Kopf, aber ich weiß es nicht mehr.
Genau. Ja, natürlich, aber ich kann ja, wenn ich en route dem Flieger den bestmöglichen Service gebe, dann hole ich dem eine Minute oder zwei raus. Aber wenn er sich nicht an eine Startfreigabe halten muss, gerade wenn er zum Beispiel an einen busy Flughafen, wo vielleicht auch viel los ist, fliegt, dann geht es ja bei so einem Slot, also ich meine, so ein Slot kann auch gut und gerne mal 40 Minuten später sein, als du es dir wünschst. Und dann ist das natürlich viel, viel, viel relevanter für einen Hospitalflieger, dass er einfach raus kann, wenn er fertig ist. Genau. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht, aber es ist total richtig.
Genau. Und dann haben wir noch eine Zuschrift von Mona und Johannes. Mona 46, Johannes 14 bekommen. Sehr schön, vielen Dank euch, die uns auch gerne zuhören. Und sie hören auch andere Podcasts und es gab einen Podcast Flugforensik, den sie gehört haben. Und da fiel wohl die Aussage, dass man als Pilot gar nicht mehr händisch landen würde. Und das wollen sie nochmal hinterfragen. Und tatsächlich.
Weil wir auch in der einen Folge quasi drüber gesprochen haben.
Genau,
hatten, ne?
Genau. Ich kenne jetzt die Stelle in Flugforensik nicht, deswegen kann ich das und will das auch nicht kommentieren. Aber es ist schon so, dass wir fast immer von Hand landen und nur ganz selten nicht von Hand landen. Wir landen nämlich nur dann nicht von Hand, wenn die Sicht sehr schlecht ist. Also wir Nebel haben, und da reden wir von Sichtweisen unter 600 Meter ganz grob, da müssen wir dann den Autopiloten für die Landung nutzen, einfach aus Redundanzgründen. Und ansonsten landen wir von Hand, weil es einfach Spaß macht, weil wir einfach auch in Übung bleiben wollen. Und weil wir vor allem, wenn wir mit dem Autopiloten landen würden, die Kapazität an den Flughäfen deutlich geringer würde. Weil wenn automatisch gelandet wird, dann muss der Flughafen deutlich mehr Abstand zwischen den Flugzeugen einhalten, weil dann die Navigationsanlagen eben noch genauer sein müssen. Die müssen einen wirklich bis auf einen Meter genau an den Boden bringen. Und wenn dann da ein Flugzeug noch irgendwo am Flughafen herumrollen würde, würde es die Signale unter Umständen stören, weil das ist ja viel Metall, was sich da bewegt. Und deswegen sind die Abstände ganz grob, glaube ich, doppelt so groß. Also es können nur eben halb so viele Flugzeuge pro Stunde landen. Und das ist jetzt an einem Flughafen wie in Frankfurt, wo die Kapazität eh schon sehr oft ausgereizt ist, wäre das nicht gut. Deswegen lange Antwort, kurzer Sinn. Wir landen fast immer von Hand.
Das habe ich mir noch nie so überlegt, aber wenn du den Autopilot landen lassen willst, brauchst du natürlich K3-Bedingungen. Nicht nur, also das Wetter kann gut sein, aber du musst quasi das ILS so behandeln wie ein K3, weil sonst würde der unter Umständen, also das ist dann das Ding, das Störsignal ist dann nicht durchgehend falsch, sagen wir mal pauschal, es kann es schon sein, aufgrund von, sagen wir mal, wenn da irgendwie ein Metallobjekt in der Nähe von dem Signal, also ja, von der Antenne auf den Boden gefallen ist, kann es auch durchweg gestört sein. Aber was klassischerweise passiert ist, du empfängst das Signal da oben im Flugzeug und dann rollt ein Flugzeug, was eigentlich da nicht sein dürfte, wenn du basierend auf dem Signal landest, in der Nähe der Antenne vorbei und dann erzeugt es eine kurze Störung und dann ist wieder alles gut. Und wenn sowas in Bodennähe passiert, ist das natürlich fatal. Genau. Und das habe ich mir noch nie überlegt, dass du allein aus dem Grund, jetzt mal ohne Flugforensik da, also ohne darauf eingehen zu können, was die genau meinten, du darfst gar nicht Autolanding benutzen. Ist das richtig?
Ja, schon. Genau. Ja, also, darfst es gar nicht. Also wir dürfen es schon, wir müssen dann nur dem Flughafen Bescheid sagen und eben darum bitten, dass die alles dafür einstellen. Weil und ich meine, wenn bei gutem Wetter. Halt
ein freundliches würde man, Negative wahrscheinlich, ja.
Ja, genau. Ja, aber das muss man eben vorher erklären. Weil
und wegen den Abständen, Tim, ist es ja nicht nur so, dass die landenden Flugzeuge dann mehr Abstand brauchen, einfach weil sie zueinander die Abstände brauchen, weil du musst dann einfach, ich sag mal jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ein Flugzeug gelandet ist und ein Highspeed-Taxiway abrollt und der ist von der Landebahn runter, darf der nächste landen. Dann, das ist so ganz grob, ja. Das ist nicht viel Zeit dazwischen. Das ist nicht mal eine Minute. Und theoretisch, wenn du den Abstand dann verdoppelt hast, dann könntest du noch einen starten lassen. Mhm. So, und jetzt kannst du, wenn du so schlechte Landebedingungen hast, auf gar keinen Fall einen dazwischen starten lassen, wenn die so nah aneinander sind. Mhm. Aber dann musst du dann auch noch so viel Abstand lassen, dass der Flieger, der gelandet ist, wirklich sehr, sehr, sehr weit weg ist von der Landebahn. Und der startet, der muss auch weiter weg von der Landebahn warten. Das heißt, allein, also jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn der die Freigabe kriegt, auf die Landebahn zu rollen, allein sein auf die Landebahn rollen dauert eine Minute. Das ist die Kapazität. Ich würde behaupten, das ist jetzt aber ohne das genau zu wissen, ist nicht halbiert. das wäre ja doppelt so viel Abstand, sondern sogar noch weniger. Wenn du wirkliche Auto-Landing-Operations, also K3 Bravo-Operations oder K3 Alpha-Operations hast. Ja, coole Frage, danke. Ich hatte die vollkommen vergessen. Vielen Dank, dass du die mitgenommen hast. Ja.
Gibt noch eine zweite Frage, auch aus der gleichen E-Mail, aber die kann ich auch relativ schnell beantworten, nämlich ob wir im Cockpit Musik hören, weil die beiden nämlich gerne beim Autofahren
Musik macht hören. Ihr nicht, natürlich nicht, weil das würde ja beim Film gucken stören, get him?
Der Teil der erste Teil der Antwort ist richtig, der zweite Teil ist falsch. Wir hören natürlich keine Musik im Cockpit, weil uns das zum einen möglicherweise ablenken würde, aber zum anderen, weil wir natürlich auch immer noch euch seid, zuhören wollen und können müssen. Und deswegen können wir im Flugzeug natürlich keine Musik hören. So schön es manchmal wäre und es auch Phasen gibt, wo es ein bisschen ruhiger ist im Flug, aber wir haben natürlich immer ein Ohr auf der Flugsicherung und da geht es nicht nur darum, die Funksprüche zu hören, die uns betreffen und zurückzulesen, sondern natürlich auch mitzuhören, was den anderen gesagt wird und uns ein möglichst gutes mentales Bild der Lage um uns herum zu bilden. Also wenn es zum Beispiel um Turbulenz oder Vereisung oder Luftraumsperrungen geht, das wollen wir natürlich alles mitkriegen und deswegen können wir da nicht gleichzeitig Musik hören. Nee, das Musik hören muss dann leider warten, bis wir wieder zu Hause oder im Auto oder im Hotel sind.
Und warum ist das ganz gut, so eine Situational Awareness zu haben, das heißt auf der Welle mitzuhören? Letztens im Nachtdienst, das ist 3 Wochen her, ist das Starship-Rakete von SpaceX den Himmel runtergekommen, aber halt nicht ganz. Das heißt, das sind also wirklich, also um 4 Uhr nachts sind da halt Bruchstücke durch den Himmel gefallen, die gebrannt haben. Das hat halt einer gesehen, da wurde darüber auf dem Funk gesprochen. Und das heißt, dann hast du quasi ein bisschen Awareness. Das könnte sein, dass demnächst irgendwas hier runterfällt. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wozu braucht man die Awareness? Das war beispielsweise eine Situation, wo ich dachte, krass, unvorstellbar, dass das einfach so passiert. Aber auch das muss manchmal runterkommen. Ne?
Genau, deswegen, also immer von Hand landen, fast immer von Hand landen und leider nie Musik hören. Sind die 2 Antworten auf eure Frage, Johannes und Mona. Danke für eure Zuschrift und euer Interesse. So, das waren jetzt die offenen Fragen. Wenn ich das richtig sehe, wenn wir eine vergessen haben, meldet euch auch da gerne nochmal und schickt uns auch neue Fragen. Aber Said, du warst ja jetzt endlich mal wieder arbeiten und darfst wieder arbeiten. Was hast du denn Spannendes erlebt in den letzten Wochen?
Tatsächlich, es war schön zu arbeiten mal wieder. Das ist ja auch einfach dann irgendwann Routine ist ja auch, das ist ja auch Entspannung. Das klingt jetzt zwar albern, aber arbeiten gehen ist quasi so, wenn man halt auch ein kleines Kind zu Hause hat, ist dann auch einfach, man kann dann abschalten und kann mehrere Gespräche hintereinander führen, ohne dass man irgendwie einen Keks vom Boden aufwischen muss oder sowas. Das macht dann auch Spaß, allein das war schon sehr schön. Aber tatsächlich fand die Fülle an spannenden Dingen, die bei mir passiert sind, fand ich tatsächlich gar nicht so gering von irgendwelchen. Ich hatte beispielsweise es ist so Kleinigkeiten, aber ich hatte aus Hamburg von der Lufthansa Technik für eine Regierung einen aufbereiteten Flieger, der quasi noch mal einen letzten Testflug absolvieren musste. Und dieser letzte Testflug, der ist aber bei uns irgendwie 5 Stunden geflogen, also unendlich lang. Und der hatte so einen ganz kruden Flugplan aufgegeben, wo er gemeint hat, er kann den abfliegen, aber er kann auch, wenn wir möchten, einfach irgendwie komplett frei durch die Republik fliegen, wie wir es brauchen. Und wir haben den letztlich seinen Flugplan abfliegen lassen. Und es war, der hat letztlich ganz viele Achten in den Himmel gezeichnet, so für ein Unendlichkeitssymbol. Aber das war Zufall, das wollten wir nicht so, sondern das war sein Flugplan. Und ich weiß nicht, was an Bord passiert ist, das würde mich mal interessieren. Aber das war zum Beispiel eine Sache, die ich spannend fand. Tatsächlich konnte man den Flug auch bei Flightradar24 anschauen. Also wenn er jetzt noch verfügbar ist und sichtbar ist, stelle ich mal den Flieger rein, der da geflogen ist. Was ich aber auch spannend fand, war ja letzte Woche die Sicherheitskonferenz. Und immer wieder, wenn so ein Event ist, egal wie, wo sich viele verschiedene Regierungschefs treffen, dann merkt man so ein bisschen, ändern sich die Verkehrsströme, da kommt ein bisschen neues Zeug dazu. Da habe ich 2 Tage schon vorher, oder ich weiß gar nicht, wie viele Tage vorher, es ist ja allseits bekannt, dass wenn der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika irgendwo hinfliegt, dann fliegt er da nicht alleine hin. Da gibt es ein ganz, ganz spannendes Wendover-Video zu, vielleicht packen wir das auch in die Shownotes. Wie viel das Reisen des US-amerikanischen Präsidents kostet und das ist das ist irre. Ich glaube irgendwie so, wenn ich jetzt lüge, hoffe ich, dass wir es korrigiert in die Shownotes schreiben, 400.000 Euro pro Minute, weil halt da so eine krasse, wenn er irgendwo hinfliegt, fliegt nicht ein Flugzeug, sondern 5 Flugzeuge und alle seine Hubschrauber und Autos und Sicherheitsberater werden hintransportiert, aber auch schon vorher und nachher und ich weiß nicht was. unfassbar. Das heißt, allein dann merkt man schon, wenn plötzlich so eine C-17 von den Amis nach München fliegt, denkst du, warum fliegt denn heute eine C-17 nach München? Und dann guckst du so ein bisschen, was ist das weltpolitische Geschehen? Ah, ist klar, Münchner Sicherheitskonferenz. Aber dann waren da auch noch ganz, ganz, ganz viele dann plötzlich Regierungschefs, die dann durch unseren Luftraum geflogen sind und dorthin geflogen sind, weil das nun mal ein Treffen mit hohen Kalibern ist. Das ist mal passiert, ja. Also jetzt nichts Besonderes, aber es ist schon auch spannend. Und was ich heute mal wieder habe, sondern die Tage mal wieder hatte, war ein Flug in 60.000 Fuß. Sieht man auch nicht alle Tage, Tims Augenbrauen gehen hoch, genau, das gibt es dann auch ab und zu mal. Und das fühlt sich dann ein bisschen wie so eine Computersimulation an, wenn einer, also normalerweise fliegen Flugzeuge, ja Tim, was ist deine Reiseflughöhe, 34.000 Fuß, wie viele Kilometer sind das, 8 oder 9 Kilometer oder so?
Ja, 10, 11, 12 Kilometer.
Entschuldigung, ich habe mich verrechnet, ja klar. Ja,
das maximal sind eigentlich so 39.000 Fuß normalerweise bei uns, genau, das sind so knapp 13.000 Meter. Ja.
Und mit so einem A350 ab und zu sieht man auch Flieger in 43.000 Fuß, das ist schon auch echt hoch. Und Privatjet sieht man auch mal in meinem höchsten, was ich mal gesehen habe, das ist schon auch wirklich hoch, ist 51.000 Fuß für ein Privatjet, aber das war auch nur ein einziges Mal. Die meisten sind in 47.000 Fuß höher unterwegs und 60.000 fühlt sich irgendwie anders
an. Was war das für ein Flieger?
Das ist eins von diesen Aufklärungsflugzeugen, was manchmal, die sieht man auch, wenn man da wiederum auf Flight Radar guckt, sieht man die auch ab und zu mal. Und
und der hat auch mit dir gesprochen?
Oder ja, hast du ja. Da drin sitzt ein Pilot eines gewissen Landes. Ja, genau. Tatsächlich, wir haben auch ganz, ganz selten mal Drohnenflüge, ganz selten. Ja. Mit denen sprechen wir natürlich nicht mit da oben, sondern davor. Ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert. Kann ich dir überhaupt nicht sagen. Bin ich vollkommen raus, was da für eine Technik im Flugzeug verbaut ist. Aber da telefonieren wir natürlich mit einem Piloten am Boden. Während wir bei dem, also der Flieger, das ist allseits bekannt, ne? Das ist dieser, es gibt diese Aufklärungsflugzeuge von verschiedenen Regierungen und da drin sitzt ein ganz normaler Pilot. Ich glaube, der sieht nicht so aus wie du. Ich glaube, der hat so einen Raumanzug an, weil
ich sag das mal. Das ist ja auch schon fast Weltraum, oder?
Genau, die atmosphärischen Konditionen dort sind ein bisschen andere. Was aber auch. Ja, genau. Und was aber noch witzig war, was jetzt wiederum nichts mit dem Flieger zu tun hat, wegen atmosphärischer Konditionen in 60.000 Fuß Höhe. Wir haben ja unsere militärischen Sperrgebiete und die sind ja jeden Tag an. Das ist nichts Besonderes. Aber manchmal kann man die überfliegen. Und dann hatte ich letztens die Situation, dass eine Ryanair-Maschine gefragt hat. Ich hatte ihm einen Umweg angewiesen, damit er um diese Gegend drumherum fliegt. Weil entweder geht es quasi links oder rechts vorbei oder, wenn es geht, oben drüber oder unten drunter. Und jetzt als Disclaimer, unten drunter geht nie, weil das macht gar keinen Sinn. Das ist, da müsste man in 9.000 Fuß fliegen, also quasi direkt über dem Boden. Und das heißt, meistens fliegen wir links oder rechts so drumherum, außer wenn wir tatsächlich in der Höhe drüber fliegen können, dann müssen wir mit einem Abstand von 2.000 Fuß. Demnächst in gewissen Situationen, manchmal geht es sogar 1.500 Fuß, das ist eine neue Regel, die wir haben, aber lass das mal außen vor. 2.000 Fuß müssen wir drüber fliegen. Und der war in, lass mich überlegen, 350, also 35.000 Fuß. Und dann habe ich ihm den Delay-Vektor angewiesen und dann hat er gefragt, könnte er vielleicht 1, 2 oder 3.000 Fuß steigen, damit er drüber fliegen kann. Und ich wusste es tatsächlich nicht, weil ich nicht wusste, wie hoch ist das Ding an. Und dann habe ich nachgefragt und dann war es aktiv bis 66.000 Fuß.
Okay, und da kommt auch eine Ryanair nicht drüber.
Und dann habe ich ihm das gesagt und er hat den Witz nicht verstanden. Und ich habe ihm gesagt, also wenn er in 67.000 Fuß fliegen darf und kann, kann er drüber. Ja. Und er hat gemeint, confirm Flight Level 370. Also der Witz ist nicht angekommen, leider. Ja. Aber das ist tatsächlich auch nicht mehr kontrollierter Luftraum. Ich weiß gar nicht, ja gut, das brauchen die halt. Ich glaube, Eurofighter können so hoch fliegen. Warum man, aber es ist auch nicht schlimm. Wahrscheinlich geht es auch darum, dass die dann, ich habe keine Ahnung, was die da machen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ja, aber so, das sind so die täglichen Kleinigkeiten, die dann so passieren oder mal nicht passieren. Das ist dann einfach so, was den Arbeitsalltag dann spannender macht, wenn sowas passiert. Weil potenziell kann ja bei mir immer alles Mögliche passieren. Genau. Ja, aber dann, also das sind die spannenderen Phasen und dann was aber auch, sagen wir mal, natürlich freuen wir uns drüber, aber was dann auch ein bisschen die Luft rausnimmt, ist so Tage wie die kommenden 4, 5 Tage. Aktuell streikt Verdi an verschiedenen Flughäfen. Wenn das passiert, ist das ja sehr, sehr, sehr on short notice. Und dann sind wir einfach, wenn besonders München oder Frankfurt bestreikt werden oder Berlin, dann habe ich konkret einfach nicht mehr so viel zu tun, muss man ganz ehrlich sagen. Weil man grob sagen kann, dass die Hälfte unserer Arbeit ist Flieger nach München, Frankfurt und Berlin und die Hälfte ist der restliche Verkehr. Und wenn halt von dieser Hälfte so ein signifikanter Teil wegfällt, dann ist halt bei mir nichts mehr los. Es ist auch gut, es ist auch okay, aber naja. Aber Tim, bei dir ist es wahrscheinlich einfach nur schlicht und ergreifend, du fliegst da nicht, ne? Du bleibst dann am Boden oder gehst du da sogar zum Flughafen, wenn das ist? Also angenommen, du hättest jetzt einen Dienst eingeteilt und spontan bestreikt irgendjemand den Flughafen.
Also so spontan sind die Streiks ja nicht, also dass jetzt so eine Stunde vorher angekündigt wird, sondern das wird ja meistens 1-2 Tage vorher angekündigt und dann geht bei den Fluggesellschaften eben das große Streichkonzert und Umplanen los. Also wird meistens in der Regel proaktiv schon ganz viel gestrichen. Und dann fällt eben der entsprechende Dienst aus. Genau, jetzt aktuell bin ich nicht betroffen, weil am Ende ist nur für München was angekündigt. Mal sehen, wie es sich weiterentwickelt. Aber wenn ich jetzt einen Flug hätte an einem Streiktag, an einem Airport, der betroffen wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich da nicht fliegen würde. Beziehungsweise, wenn ich irgendwo unterwegs wäre, dann hätte ich vielleicht einen Tag länger irgendwo Aufenthalt und würde erst am übernächsten Tag dann wieder einsteigen. Da wird quasi für einen Tag der komplette Flugbetrieb auf Pause-Taste gedrückt und am übernächsten Tag geht es dann weiter.
Da werden jetzt die Leute von Dispatch sagen, haha, so theoretisch auf Pause gedrückt. Wahrscheinlich ist für die Hölle los, sobald das passiert, ne? Weil dann hast du ja ganz...
Ja, tatsächlich ist eben genau das die Strategie. Man versucht eben möglichst die Hölle zu vermeiden und macht deswegen eben großräumige Streichungen, um dann auch gut wieder reinzukommen. Weil ich meine, es ist einfach zu sagen, wir streichen jetzt das und das und das. Aber dann das wieder aufzuräumen, das ist halt dann sehr komplex. Deswegen mit dem Blick auf ein einfacheres Aufräumen ist es oft sinnvoller, dann schon ein bisschen mehr und auch strategischer zu streichen, als jetzt nur ad hoc irgendwie ein paar wenige. Okay, also um das Gesamtsystem zu stabilisieren, muss man eben da schon ein bisschen vorher ansetzen.
Aber woran ich jetzt gerade gedacht habe, aber wahrscheinlich sind das nur ganz wenige Erscheinungen, ist Kolleginnen und Kollegen, die quasi nachher im Umlauf geplanterweise Urlaub hätten. Und das ist uns ja mal widerfahren, da sind wir zusammen unterwegs gewesen und da musste ein Kollege, dessen Flüge gestrichen wurden, reingeflogen werden, damit er an deiner Stelle zurückfliegen kann, damit er rechtzeitig zu Hause ist, weil er sonst in seinen Urlaub reingekommen wäre. Und das ist bei euch so eine tarifliche Regel oder so gewesen. Sowas dann, aber das ist wahrscheinlich, das kriegt man dann irgendwie gelöst, ne?
Ja. Ja, da gibt's ja, dafür gibt es Lösungen. Das sind Einzelfalllösungen. Ja,
okay, aber spannend. Genau. Gut, dann. Ja.
Aber so ein Streik, der betrifft halt alle, also sowohl die natürlich, die arbeiten, beziehungsweise umgekehrt betrifft halt viele, die irgendwo hinfliegen wollen. Jetzt natürlich gerade in Faschingsferien, denke ich, für viele sehr ärgerlich. Aber umgekehrt betrifft es natürlich auch die Mitarbeitenden, die dann auch wiederum vielleicht irgendwo anders gern lieber wären, aber nicht wegkommen oder irgendwie unter nur sehr großem Aufwand woanders hinkommen. Ja, hat schon sehr viele Auswirkungen.
Gut, wunderbar. Das war's von meiner kleinen Trickkiste, was ich so mitgebracht habe. Tim, du hast auch noch Sachen mitgebracht, die wir aber aufgrund der Zeit,
Ja, ich habe immer noch was von meinem letzten Simulator und Emergency Training, was ich erzählen kann, aber das läuft ja nicht weg, das können wir uns auch fürs nächste Mal aufheben.
Genau, so machen wir es beim nächsten Mal. Dann sind wir, glaube ich, jetzt beim Ende der heutigen Folge angekommen. Mal gucken, wann wir sie veröffentlicht kriegen. Ja. Wir wünschen euch allen einen, sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit, dass der Frühling schon angefangen hat, ist groß. Falls nicht, einen schönen Start in den Frühling. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir bedanken uns aber auch beieinander. Tim, du darfst.
Genau, danke. Seid.
Danke, Tim. Hat Spaß gemacht. Ich habe wieder viel dazugelernt.
Mir auch.
Und wenn ihr noch Fragen habt, die wir dann irgendwann aufgreifen und hoffentlich nicht vergessen haben oder falls wir sie vergessen haben, schreibt uns doch gerne an podcast@radar-contact.de. Danke fürs Zuhören, habe ich schon gesagt. Hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Danke Seid, danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.
Tschüss und bis bald. Ciao, ciao.